Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo Marian, ich freue mich auch.
Das ist ja ein Jahr der sportlichen Highlights, kann man sagen. Die EM ist gerade vorbei, die Tour de France endet heute und die Olympischen Spiele stehen unmittelbar bevor. Ist das was, wofür du dich auch interessierst, was du mitverfolgst?
Also ich habe tatsächlich die EM total mitverfolgt, weil ich liebe Fußball und gerade die Gruppenphase ist was, was ich, wenn ich Zeit habe, schaue. Und dann war es echt ein bisschen traurig, als es dann in die Achtel- und Viertelfinale ging, dass man nicht mehr jeden Tag Fußball gucken kann. Und ich muss mal schauen, ob ich Zeit habe, in die Olympischen Spiele reinzugucken. Wahrscheinlich eher weniger, weil ich dann auch noch drehe. Aber die EM habe ich intensiv verfolgt.
Bist du selbst sportlich auch unterwegs?
Ja, ich bin sportlich. Also ich bin nicht so gut mit Bällen, das bin ich nicht, aber ich laufe viel und ich mache viel Yoga. Das ist, glaube ich, was mein Beruf auch ein bisschen erfordert, dass man irgendwie fit ist irgendwie auf eine Art. Und ich bin gerade noch in den Proben fürs Maxim Gorki. Wir haben Ende September Premiere und du brauchst tatsächlich eine physische Kraft für Theater zum Beispiel. Also insofern ist es ganz gut, dass man beweglich bleibt zum Beispiel.
Du hattest ja einen besonderen Geburtstag in diesem Jahr,
ja.
Am 8. März, 50 Jahre. Das dürfen wir sagen, weil es ist ja bekannt.
Ja.
Macht diese Zahl irgendwas mit dir?
Ja und nein. Also ich glaube, man kann nicht verneinen, dass man irgendwie älter wird. Und 50 ist schon so ein Datum, wo man denkt, oh, jetzt ist man 50, ja, so. Manchmal spüre ich es gar nicht und manchmal spüre ich es doch mehr. Und gleichzeitig kann man auch nicht so richtig verneinen, dass man schon, ich will nicht sagen Midlife-Crisis-Gedanken kriegt, aber schon die Welt irgendwie, das Leben anders sieht. Und ich glaube, das hat was mit dem biologischen Alter zu tun, in dem man ist. Man sieht einfach anders auf die Dinge, die Kinder werden groß, die eigene Energie verändert sich. Also man sieht das Leben plötzlich ein bisschen anders und das ist etwas, womit man auch erstmal zurechtkommen muss, würde ich sagen.
Es ist nur eine Phase, Hase.
Es ist nur eine Phase, Hase. Danach kommt die Endlife Crisis. Nein. Also ich glaube, es geht mir gut mit 50 und letztendlich kann man ja sagen, dass man Glück hat, wenn man 50 wird auch. So, es gibt, die Zeit läuft nur in eine Richtung und, aber ich kann nicht sagen, dass es mich ganz kalt lässt. So ist es auch nicht.
Mhm. Sondern, 8. März ist ja Internationaler Frauentag. Das trifft ja auf dich nur wirklich in doppelter Weise. Du bist Frau, du spielst viele Frauenrollen und du bist international unterwegs.
Ja, das stimmt, ja. Genau, der Internationale Frauentag, das ist ja so ein Produkt, was noch aus der ehemaligen DDR irgendwie mit rüber gerettet worden ist und jetzt in Berlin Feiertag ist, was ich natürlich ganz toll finde für alle Frauen, dass sie eben so geehrt werden, dass es ein Feiertag ist, ein offizieller. Und ich arbeite viel international in der letzten Zeit, ja, das stimmt.
Kommen wir natürlich noch drauf. Hast du denn deinen Geburtstag richtig groß gefeiert?
Nein, tatsächlich nicht, nur klein in der Familie. So ein bisschen dieses Jahr nicht so groß. Nee, es hat sich irgendwie nicht ergeben.
Bist du insgesamt jemand, der gerne feiert?
Ja, doch, eigentlich schon. Ich finde es total wichtig, dass man gewisse Dinge zelebriert und auch tatsächlich feiert, weil ich glaube, dass das irgendwie gut ist für sich selbst, für die Familie, für die Freunde, für die Beziehungen, die man hat. Und dass man gewisse Dinge, ja, ich will nicht sagen ritualisiert, aber doch wahrnimmt. Und dafür ist es manchmal ganz gut, wenn man wirklich die Dinge feiert, die passieren.
Ist so ein roter Teppich für dich Pflicht oder Kür?
Beides, ehrlich gesagt. Also früher war ich total schüchtern und meine Managerin musste mich immer so ein bisschen schieben, dass ich da auch bleibe. Und inzwischen finde ich das ehrlich gesagt ein totales Privileg. Also, dass man das machen kann, dass es jemanden gibt, der einen fotografiert. Und also insofern ist es beides. Ich bin immer noch manchmal so ein bisschen, ja, ich habe so Hemmungen manchmal noch so, aber ich schätze das auch sehr.
Und lässt du dich vorher beraten, was das Outfit angeht oder entscheidest du aus der Bewegung heraus?
Nee, ich lasse mich absolut beraten. Also ich habe einen Stylisten, mit dem ich schon über 12 Jahre zusammenarbeite und bin sehr froh, dass der an meiner Seite ist, weil das könnte ich ehrlich gesagt nicht so. Also ich könnte das nicht gut aussuchen alleine.
Jetzt am Donnerstag startet ja ein neuer Kinofilm mit dir, ein ganz besonderes Projekt. 4 Stunden nach dem Theaterstück von Peter Weiß, die Ermittlung nach den Protokollen des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses 1963 bis 1965. In dieser Woche war schon die Premiere hier bei uns in Berlin. Wie hast du die erlebt?
Naja, es ist insofern alles besonders, weil wir ein sehr großes Ensemble sind von insgesamt 60 Schauspielern, die sich für dieses Projekt bereit erklärt haben, sozusagen das zu machen auf der Basis von ganz wenig Geld. Und das bedeutet, dass den Mitwirkenden, inklusive natürlich dem Regisseur und dem Produzenten, Regisseur Apikal und der Produzent Alexander von Dülmen, dass das eine Herzensangelegenheit war, dieses Projekt zu machen. Und insofern ist das für uns alle, glaube ich, immer noch sehr bewegend und auch etwas, glaube ich, worauf wir stolz sind, dass dieser Film überhaupt gemacht wurde und jetzt auch seinen Platz im Kino findet. Weil du hattest es schon gesagt, es ist 4 Stunden, es basiert auf einem Theaterstück, es ist quasi ein Kammerspiel, ein Gerichtsraum im weitesten Sinne, wo die Zeugen vor ein Mikrofon treten und erzählen, was sie in Auschwitz erlebt haben, vor einem Richter, einem Staatsanwalt und einem Verteidiger, der, ich glaube, 15 Angeklagte verteidigt. Und das ist natürlich eine sehr formale Anordnung neben dem Text, dem Inhalt, der dort vermittelt wird. Und insofern ist das schon ja ein sehr anspruchsvolles, sehr besonderes Projekt, auf das wir, ich glaube, alle sehr stolz sind und auch sehr dankbar sind, dass wir dabei sind. Ich würde das jetzt mal so für alle einfach mitsagen. Rainer Bock, Clemens Schick, Tom Vlaschia, Andreas Pietschmann sind dabei. Also es sind tolle Leute dabei und ja, und ich glaube, es ist auch sehr besonders für das Publikum, das 4 Stunden sich anzusehen und da nochmal reinzutauchen in diese Welt, die man, wenn man sie nicht aktiv erinnert, die man doch vergisst. Und ich glaube, dafür ist das Projekt sehr gut, dass man sich aktiv erinnert.
Wie hast du dich denn dieser Rolle und überhaupt diesem Stoff angenähert?
Ja, das war tatsächlich gar nicht so einfach. Also die Ermittlung Peter Weiß ist ein westdeutscher Autor. Ich bin sozusagen in meiner Ostsozialisation damit nie in Berührung gekommen, sondern erst als Apikal mich anrief und mir von dem Projekt erzählte. Und es ist natürlich insofern schwierig, weil das, was in diesen Protokollen steht oder das, was Peter Weiß aus diesen Protokollen gemacht hat, eine Drastik und eine Brutalität hat, die man selbst, wenn man es nur liest, schwer verarbeiten kann. Also das ist das eine, dass ich erstmal überhaupt das Skript lesen musste, was wirklich Zeit gebraucht hat. Und das andere war, dass ich tatsächlich nach Auschwitz gefahren bin.
Zum ersten Mal?
Zum ersten Mal, ja. Ich war da nie. Ich war in Sachsenhausen als Kind, als Jugendliche, noch zu DDR-Zeiten. Aber ich war in Auschwitz und das war, glaube ich, das war notwendig, um irgendwie das Unbegreifbare zumindest annähernd zu begreifen. Und dann habe ich tatsächlich auch viel gelesen. Ich habe Hannah Arendt gelesen, ihre Abhandlung über den Eichmann-Prozess und ihre Abhandlung über das Böse und habe mich grundsätzlich also nochmal mit dem Holocaust und auch mit den Nürnberger Prozessen beschäftigt und auch die Auschwitz-Prozesse selber, die sind vorhanden als Tonbandaufnahmen über das Fritz-Bauer-Institut und da habe ich auch reingehört. Also ich habe mich schon sehr intensiv damit beschäftigt, obwohl wir alle ja nur ganz wenig Zeit haben im Endeffekt, dort als Zeugen in Erscheinung zu treten, aber das brauchte so ein Rundumschlag, möchte ich mal sagen.
Du hast es selber eben schon gesagt, es ist ja im Grunde genommen anders als bei anderen Rollen ein Stoff, den man emotional überhaupt nicht begreifen kann.
Genau, und man kann sich dem eben auch nicht naturalistisch annähern. So, man kann sich da nicht reinfühlen, das ist fast unmöglich. Und gleichzeitig war es dem Regisseur Apikal wahnsinnig wichtig, dass wir nicht emotional spielen. Damit hatte ich am Anfang wahnsinnige Schwierigkeiten, weil ich dachte, wie soll ich das denn dann machen? Aber er hatte vollkommen recht, weil der Text ist so stark. Und wenn du natürlich 60 oder 35 Zeugen hast oder 30 Zeugen hast, die alle sozusagen emotional spielen, das geht nicht, das funktioniert nicht. Also ihm war es wahnsinnig wichtig, dass es klar, formal bleibt, weil der Text an sich wirkt und darüber den Zuschauer emotional trifft. Und ich glaube, er hatte damit recht. Er hat es in 2 Ausnahmen, bei 2 Zeugenaussagen, denen hat er mehr ermöglicht, mehr Emotionalität, aber uns nicht. Und das war tatsächlich für mich auch nicht so leicht. Weil du musst irgendwie dem Text vertrauen, wenn du dich da selber nicht so, wenn du nicht das so reinschieben kannst. Und das war eine neue Erfahrung für mich.
Und anders als sonst beim Film habt ihr tatsächlich eher wie beim Theater auch vorher geprobt, 4 Wochen.
Genau, insgesamt 4 Wochen. Für mich waren es, ich glaube, 2 oder 3 oder 5 Tage nochmal auf der Bühne, dann richtig im Set. Insgesamt waren es dann 5 Tage, genau.
Und ist ja auch ganz ungewöhnlich für einen Film, das macht man ja normalerweise so nicht.
Genau, total ungewöhnlich, weil er im Endeffekt ja live mitgeschnitten hat, also mitgefilmt hat, ne? Der Auftritt Es gab quasi ein, maximal zwei Takes. Es war im Endeffekt wie eine Theateraufführung, die mitgefilmt worden ist. Und es gab, ich glaube, in der Zeitschrift Theater heute gab es einen Artikel darüber. Das war wahnsinnig entzückend, weil danach das Team, alle haben applaudiert am Ende dieser 3 oder 4 Drehtage, die wir hatten. Und es gab ein wahnsinniges, warmes Gefühl, was vom Team kam, die Schauspieler begleitet. Das Team hat die Schauspieler ganz warm und liebevoll begleitet. Weil es natürlich für uns alle doch ein sehr schwieriges, emotional schwieriges Unterfangen war letztendlich. Und das ist in diesem Artikel wahnsinnig schön abgebildet und beschrieben, wie sehr das Team das so liebevoll begleitet hat.
Also ihr habt tatsächlich ja die 4 Wochen oder du ein bisschen weniger, aber insgesamt 4 Wochen geprobt, dann 5 Drehtage, was ja extrem wenig ist für diese Intensität.
Es trifft mich jetzt immer wieder. Wenn ich andere Texte habe, mit denen verbinde ich dann plötzlich, also ich sage mal einen Text, ich habe ihm ein Glas durch eine Luke gereicht. Das ist ein ganz anderer Text aus einem ganz anderen Kontext, macht bei mir sofort Auschwitz. Also das merke ich jetzt. Es ist gar nicht... In der Zeit, als ich mich damit befasst habe, ging es, aber es kommt jetzt so zurück, dass ich jetzt sofort Assoziationen kriege. Und das ist ehrlich gesagt ganz schön krass, weil andere Texte haben ja nicht unbedingt was mit Auschwitz zu tun, aber für mich verbinden sie sich sofort damit.
Der Film geht 4 Stunden. Geht ihr mit diesem Film auch an Schulen?
Also ich denke, das wird der Plan sein. Wir hatten ganz im Vorfeld mal darüber gesprochen, dass der Film sicherlich auch über die Mediathek abrufbar sein wird nach der Kinoauswertung. Und also das Stück ist eingeteilt in 11 Gesänge, also quasi wie 11 Abschnitte, die einzeln beschreiben, wie der Häftling sozusagen reinkommt nach Auschwitz über die Rampe und dann Station für Station durchläuft im Endeffekt bis hin zur Vernichtung. Und was eben auch möglich ist durch eine Auswertung in der Mediathek, ist, dass man auch einzelne Gesänge durchaus ansteuern kann und die dann explizit zum Beispiel mit Schulklassen besprechen kann. Ich halte das für eine sehr, sehr gute Idee. Aber es ist vielleicht, also auf den ersten Blick oder wenn man es das erste Mal hört, denkt man, es ist abschreckend, 4 Stunden. Aber ich muss sagen, dass zum Beispiel die erste Halbzeit sozusagen vor der ersten Pause, die ersten 2,5 Stunden, die merkt man gar nicht. Also die ziehen einen total rein und man bleibt dran und das reichert sich so an im Kopf. Also es ist nicht so, dass man das, sagen wir mal, aushalten muss, sondern man wird richtig reingezogen in diesen Film. Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Leistung des Regisseurs, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und ein Film, der umso wichtiger ist in der heutigen Zeit.
Ja, absolut. Es ist interessant, dass das gerade jetzt kommt. Ja, der ist ja produziert vor dem Krieg in Nahost, vor den ganzen politischen Problemen, die dieser Krieg jetzt ergeben hat. Und gleichzeitig natürlich in einer Zeit, wo immer mehr Zeitzeugen eben auch sterben und nicht mehr berichten können von dem, was passiert ist. Also ja, ich glaube, zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt kommt der Film.
Die Ermittlung jetzt ab Donnerstag in unseren Kinos. Du hast ja unendlich viele Rollen gespielt und es ist natürlich auch immer wichtig, den Menschen hinter den Rollen kennenzulernen. Deshalb lass uns mal so ein bisschen nochmal zurück in deinem Leben gehen. Du bist ja Ur-Berlinerin, in Ost-Berlin aufgewachsen, in einer Arztfamilie und hast sehr viel gemodelt als Jugendliche, für die Bravo zum Beispiel auch.
Ich glaube, das war so ein Jungmädchentraum von mir, wie so viele sich wünschen, Prinzessin zu sein oder in so eine sozusagen Fantasiewelt flüchten. Und so habe ich immer davon geträumt, irgendwie Mannequin-Model zu werden. Ich bin eigentlich viel zu klein.
Aber der Traum ist es eine und du hast es realisiert tatsächlich.
Ja, ich weiß auch, es war irgendwie Glück offensichtlich. Zu DDR-Zeiten war das wahnsinnig schwierig, weil da gab es nur das Modeinstitut. Das war der einzige Weg, wie man das hätte machen können. Und das war irgendwie nicht möglich. Und dann kam die Wende. Und die junge Welt und die Miss Vogue. Die Miss Vogue war so eine Jugendzeitschrift der Vogue. Die haben plötzlich so einen deutsch-deutschen Modelwettbewerb ausgeschrieben im Frühjahr 90. Und ein Freund hat ehrlich gesagt, du bewirb dich doch da. Ich hatte das schon längst im Papierkorb, die Anzeige. Und er sagte, nee, jetzt mach das doch und schick doch da ein Bild hin und so. Und das habe ich dann, die Anzeige habe ich das wieder rausgeholt aus dem Papierkorb. Und habe mich dann da beworben und habe ewig nichts gehört. Und 3 Tage oder 2 Tage vor dem eigentlichen Termin habe ich einen Anruf bekommen. Und dann haben die gesagt, das ist jemand ausgefallen, kannst du nicht kommen. Also gesagt, ja klar, warum nicht?
Warum nicht?
Damals 4200 Einsendungen, also das hat so ein Level von, heute würde man sagen GNTM, also ist nicht vergleichbar, aber das war schon groß, ja, weil die Vogue stand dahinter, die junge Welt von der ehemaligen ostdeutschen Seite, und dann gab es sozusagen, ich glaube es waren 2 Tage, mehr oder weniger Veranstaltungen. Kempinski war nachher dann die eigentliche Wahl. Jim Rakete war da mit in der Jury. Die Vogue war dabei und Luisa Models war die damals Agentur, die das unterstützt hat. Das ist eine sehr große Agentur, die immer noch in München und Hamburg, die es immer noch gibt und sehr seriös ist und einen sehr guten Ruf hat. Ja, und da kam ich dann plötzlich unter die ersten 10 und dann ging das irgendwie so ein bisschen los. Und dann habe ich so ein Jahr, 1,5 Jahre gemodelt und 1991 habe ich darüber mein erstes Filmcasting bekommen. So.
Und mit 17 dann die erste Hauptrolle.
Ja, genau, das war das. Das war dieses erste Casting und dann hat das irgendwie geklappt, ja.
Sie kam und bekam sie.
Ja, ja, genau. Ich weiß auch nicht. Das hat irgendwie funktioniert. Das war Deutschfieber 1991, Regie Niklaus Schilling. Und dann, das war noch zwischen der 11. und 12. Klasse in den Ferien, habe ich das, oder zum Teil auch in der Schulzeit. Und dann kurz nach dem Abitur habe ich dann mit Götz George schon 1992 gedreht. Das war eigentlich kurz nach meinem Abitur, ja.
Wie war das, mit ihm zu drehen?
Ja, das war aufregend, auch nicht ganz so leicht. Es ist echt total schade, dass wir uns danach nie wieder begegnet sind. Ich hätte das immer noch mal mir gewünscht, dass ich irgendwie noch mal auf ihn treffen kann, sozusagen gereifter und älter und wissender und so. Das fand ich echt ein bisschen schade. Also das war natürlich einer der großen deutschen Stars. Toller Schauspieler.
Konntest du dir irgendwas abgucken von ihm oder hast du irgendwas von ihm lernen können?
Er hat manchmal ganz schön mit mir geschimpft, weil er gesagt hat, du bist die ganze Zeit am Catering-Bus, du musst dich konzentrieren. Ich war halt 18 und irgendwie ja, einfach jung. Ja, dass er sich vielleicht so reinwirft und konzentriert ist und so, das war es, glaube ich. Aber es war auch anspruchsvoll, also es war eine Challenge auf jeden Fall, mit ihm zu arbeiten.
Zu dem Zeitpunkt wolltest du aber auch nach wie vor immer noch Ärztin werden.
Ja, genau. Ja,
also du hattest auch in dem Moment nicht so den Impuls zu sagen, Mensch, vielleicht wäre ich doch Schauspielerin, sondern du hast das straight, also auch wenn man so deinen Lebensweg verfolgt, du warst da richtig straight dabei, hast dann Medizin studiert, bist Ärztin geworden, Doktortitel gemacht, das ist ja wirklich, und das alles, während du Filme gedreht hast, ja. Also das muss man sich ja auch mal überlegen.
Ja. Das frage ich mich manchmal auch, wie das.
Du hast das Staatsexamen gemacht, während du, wenn das stimmt, 4 Filme gedreht hast.
Das kann ich jetzt alles so ad hoc nicht sagen, aber ich habe auch während des Physikums, ja, ich habe dann eben die Termine so gelegt, dass ich hatte dann oft Prüfungsfrühtermine zum Beispiel, was natürlich besonders stressig war.
Aber schon ein bisschen irre, oder?
Ja, es war. Aber ich hatte eben auch viel Unterstützung. Ich habe oft Kurse auch nachgeholt, zum Beispiel, wenn ich ins Semester verspätet gekommen bin, habe ich dann, ich weiß noch, hier Karl-Bonhoeffer Klinik mit der Psychiatrie. Der Chefarzt war dann so lieb damals, hat gesagt, ja, dann kommen Sie einfach 4 Stunden vorher vor dem Kurs und dann sitzen Sie die Zeit sozusagen ab. Also, und das war total toll, weil ich dadurch Erfahrungen machen konnte, die kein anderer Mitstudent hatte. Ja, ja. Ich war dann da sozusagen richtig integriert und also es haben viele mir das auch ermöglicht, muss ich sagen. Ja, ich hatte nach diesen 2 Filmen, ich habe dem Ganzen nicht vertraut. Also ich dachte, wie kommt das jetzt? Warum passiert das plötzlich? Und es gibt ja keine Garantie. Und ich glaube, ich hatte wahnsinnige Angst. Und ich komme halt auch nicht aus einer Künstlerfamilie. Mhm. Also ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass man dieses Leben nicht kennt, dass man ja gar nicht weiß, was das bedeutet, Künstler im weitesten Sinne zu sein. Und deswegen gab es für mich eigentlich gar keine Frage, dass ich nicht studiere.
Und deine Eltern ja beide Ärzte.
Ja,
wie
genau.
Haben die dann reagiert darauf?
Ja, ich ehrlich gesagt, ich weiß das gar nicht. Also die waren, glaube ich, auch so ein bisschen überrascht. So. Und dann haben wir aber tatsächlich über Jahre dann diese Diskussion gehabt, was mache ich jetzt eigentlich damit? Also ich glaube, ich habe mit meinen Eltern, insbesondere mit meinem Vater, wir haben eigentlich ständig das immer wieder reflektiert, wie geht's weiter, was mache ich? Ich hatte mich zwischendurch auch an Schauspielschulen beworben. Ich glaube, das war nach dem ersten Semester Medizin, einfach nur, weil ich wissen wollte, ob ich überhaupt begabt bin. Weil ich dachte, ja, wenn ich nicht begabt bin, dann kann ich ja gleich einpacken.
Nachdem du ja aber schon viel gedreht hattest.
Ja, genau, da hatte ich dann auch schon ein paar Filme gedreht, aber trotzdem, ich war sehr unsicher. Und das hat aber dann irgendwie aus terminlichen Gründen nie geklappt. Und dann haben die gesagt, nee, sie studieren Medizin, was denken sie sich, sie können sich ja nicht hier bewerben und so. Und da habe ich gedacht, okay, dann halt nicht, dann geht's halt nicht. Da war ich schon sehr traurig. Ich hätte wahnsinnig gerne Schauspielschule gemacht eigentlich. So, das war so ein bisschen mein Traum. Aber ich hatte dann Jahre später eine Begegnung mit dem ehemaligen Sprecherzieher, der Ernst Busch, der mich sehr lange begleitet hat und der mich quasi ausgebildet hat, privat. Der mich auch sehr unterstützt hat, Klaus Klawitter. Und das war wahnsinnig wichtig für meine Entwicklung, glaube ich. Also für ja, das Selbstbewusstsein oder das Vertrauen in das, dass ich vielleicht doch was kann oder so, ja.
Ja, aber ich finde, das klingt, also wenn man das so hört, wirklich schon so ein bisschen nach Überflieger. Ich meine, andere haben genug damit zu tun, Abi zu machen. Du hast mal eben das Abi gemacht, hast noch gedreht. Andere haben genug damit zu tun, mal eben so ein Examen zu machen in Medizin, überhaupt erstmal das zu bekommen. Und du drehst dabei. Hattest du diese Leichtigkeit oder war es der Ehrgeiz? Oder also fiel dir das alles zu oder war das also wirklich ganz viel Disziplin?
Also auf jeden Fall Disziplin, weil das geht ja gar nicht anders. Aber Ehrgeiz, also ich glaube, Ehrgeiz ist es nicht so wirklich. Es ist eher, man stellt mir eine Aufgabe und ich erfülle die. Das hat auch Nachteile, muss ich sagen. Also das ist nicht immer unbedingt eine gute Eigenschaft. Aber ich glaube, das war eher so. Nee, ich muss das machen, also mache ich's. Und dann habe ich es halt gemacht. Und irgendwie ging es ja. Ja, es ging irgendwie. Das Schlimmste war das Physikum. Das war das Schlimmste. Durch alles andere bin ich eigentlich echt auch ganz gut stabil durchgekommen. Und dann habe ich für Baustelle ein Freisemester genommen. Das wollte Wolfgang Becker damals. Der wollte sich auf keinen Handel einlassen. Und dann habe ich ein Semester ausgesetzt, was schon echt schwierig war in meiner inneren Stringenz sozusagen. Also weil man darf ja nicht vergessen, es gibt ja immer die Möglichkeit, dass man dann plötzlich aufhört. Ne? Es gibt ja Leute, die hören dann auf. Also die machen was anderes und dann den Weg zurückzufinden, das kann auch manchmal schiefgehen. Aber ich glaube, deswegen habe ich mich da schwer getan, dieses Freisemester zu nehmen.
Was würdest du denn rückblickend selber als deinen Durchbruch bezeichnen? War das tatsächlich, wie so die Öffentlichkeit das ja auch wahrgenommen hat, 1996 mit dem Bayerischen Filmpreis damals für Workaholic?
Ja, also das ist interessant, wenn man so sich über Karrieren Gedanken macht und das dann immer mit so einem Durchbruch tituliert. Ne? Man denkt das so. Interessanterweise glaube ich, dass man ja ganz lange schon aufbaut und aufbaut und aufbaut und dann gibt es diesen letzten Schubs. Ich hatte davor schon für Ex in Saarbrücken den Max-Ophüls-Preis gewonnen. Mhm. Ich glaube 95. Und da weiß ich noch, ich dachte, oh, jetzt ändert sich alles. Was wird jetzt? Oh Gott, ich hatte schlaflose Nächte. Ich krieg einen Preis und so. Und dann passierte gar nichts. Also es ist total spannend und genau, die öffentliche Wahrnehmung ist so, aber eigentlich dieser Durchbruch ist an sich immer nur das Ergebnis, dass du ganz lange schon versuchst, auf einem sehr hohen Niveau irgendwie zu arbeiten, auf eine Art. Mhm. Oder, also davor passiert schon sehr, sehr viel und dann gibt es natürlich diesen Sprung, der dann so wahrgenommen wird. Mhm. Aber ja, also das kann schon sein, dass das 96... dem Bayerischen Filmpreis war, irgendwie habe ich auch die Goldene Kamera. Habe ich die nicht davor bekommen? Ich weiß gar nicht. Die habe ich ja auch noch gekriegt.
Genau, du hast alles Mögliche bekommen. Ja. Und dann 2016 als erste deutsche Schauspielerin tatsächlich den Emmy für die ARD-Produktion Unterm Radar. Wie hat sich das für dich angefühlt? Weil das war ja nun wirklich was ganz, ganz Besonderes.
Ja, das war einfach krass. Also es war einfach krass, weil niemand hat damit gerechnet. Also ich ja am allerwenigsten. Und ich weiß noch, mein Mann, der wirklich sehr mich sehr unterstützt und er sagte, pass auf, es ist Judi Dench. Ist alles gut, du bist nominiert, aber es ist Judi Dench. Ich gönne es dir, aber es ist Judi Dench, die da mitnominiert ist sozusagen. Und ich so, ja, klar, ich fahre da jetzt einfach hin und habe ein paar gute Tage. Und ich weiß, dass ich vor allen Dingen, also jetzt habe ich manchmal beim Drehen, dass ich auch kurz bevor wir anfangen zu drehen, vom Drehstart denke, jetzt gehe ich einfach nach Hause, weil ich bin so aufgeregt. Und so war das auch bei der Emmy-Verleihung. Ich habe echt überlegt, ob ich jetzt einfach auf der Toilette bleibe. Und mich einschließlich saß da, dachte ich, hier bleibe ich jetzt, das ist alles super und lass das an mir vorbeigehen. Und dann weiß ich noch, dass, ich glaube, es war erst dann Dustin Hoffmann, der für die männliche Hauptrolle dann den Preis bekam. Und dann war ich es, ich habe das selber gar nicht gehört, weil ich glaube, ich so im Stress war. Und mein Produzent Fritjof Hohagen, der, ich sehe den noch in Zeitlupe, wie der auf mich sozusagen sich rüberbeugt und so macht und total gestikuliert. Und ich dann wirklich all meine Kraft zusammennehmen musste, um mich da auf die Bühne zu bewegen, weil ich so im Schock war. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und dann war das natürlich einfach klar, mega toll, weil das hat noch nie eine deutsche Schauspielerin gewonnen. Ich glaube, Katharina Witt hatte davor das mal für Entertainment, für Holiday on Ice, bekommen, aber normalerweise räumen immer die Engländer ab. Das war echt für mich überwältigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allen Dingen auch die Resonanz, die dann aus Deutschland kam, also von der Presse, von den Leuten auf der Straße. Also das war echt einfach toll. Man badet dann in so einem Glücksgefühl für so.
Ja, mit Recht, ja, mit so Recht. Das ist doch Wochen, was ganz Besonderes.
So, ja, so wie Obelix, so in diesem Zaubertrank ist man dann. Und fühlt sich so, ja, ich weiß nicht, einfach wie auf Wolke 7 so ein bisschen.
Und was hat sich mit dem Emmy dann verändert, also auch international?
Also der Emmy war sicherlich ein Türöffner für viele Sachen, weil der spielt, obwohl es der internationale Emmy ist, also nicht der reine Emmy, sondern der internationale, aber der spielt tatsächlich in der amerikanisch-englischen Welt doch irgendwie eine Rolle. Und dadurch war der ein Türöffner und vor allen Dingen für mich selbst, es hat mich selber unheimlich gestärkt. Also man hat immer wieder, oder ich habe auch immer wieder Gedanken, dass ich denke, ich höre vielleicht auf.
Und tatsächlich?
Ja, ich habe das immer wieder, dass ich denke, okay, vielleicht lasse ich es einfach. Weil natürlich jede Karriere hat Ups und Downs und manchmal weiß man nicht, wie es weitergeht. Und ich habe einfach gedacht, ja, vielleicht mache ich was anderes. Und dann kam der Emmy und das hat mich unglaublich gestärkt. Und damit wächst natürlich auch das Selbstbewusstsein, dass man sagt, nee, ich mache jetzt das und ich mache nicht das. Und ich habe ein amerikanisches Management, seitdem ein englisches Management, seitdem ich habe mir selber zugetraut, dass ich international drehen kann. Also ich bin ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Meine erste Fremdsprache war Russisch. Mhm. Ich habe 8 Jahre Russisch gehabt, habe mein Abitur in Russisch geschrieben, also meine Sprachprüfung in Russisch gemacht. Englisch war nie so meins. Und plötzlich denkt man, nee, warum soll ich das nicht können? So, und das hat dieser Preis für mich gemacht irgendwie, dass man sich selber so ein bisschen mehr zutraut.
Hätte dich Hollywood auch gereizt?
Jeden reizt Hollywood. Also das ist ja im Endeffekt nur ein Schmelztiegel für die größten Talente unserer Zeit. Und ich habe jetzt noch nicht in Hollywood gearbeitet, aber ich habe mit einem amerikanischen Network eine Serie gemacht, FBI International. Ich habe Counterpart gemacht, eine amerikanische Serie mit Oscar-Preisträger J.K. Simmons. Ich drehe jetzt gerade mit Idris Elba Hijack. Also das ist schon, das ist spread out auch ein bisschen. Ne? Das ist sozusagen, Hollywood ist natürlich Film, aber grundsätzlich ist es so, dass das auch fließende Übergänge hat. Ja, und ich bin einfach sehr dankbar, dass ich jetzt so ein bisschen eben auch international arbeiten kann.
Aber deine Base ist und bleibt Berlin.
Ja, klar.
Du warst zwischenzeitlich auch mal in Hamburg, lebst jetzt aber mit deiner Familie auch wieder in Berlin. Als Ur-Berlinerin, was sagst du, was gefällt dir an unserer Stadt?
Ja, Berlin ist einfach meine Stadt. Natürlich bin ich hier geboren. Ich liebe die Großzügigkeit eigentlich, die Offenheit. Alles ist möglich, es ist grün.
Berlin im Sommer ist der Kracher.
Berlin im Sommer ist der Kracher, selbst im Winter. Obwohl im Winter bekomme ich langsam mehr Probleme. Es ist schon wirklich grau. Also viele von außerhalb sagen, sie können Berlin zwischen November und Februar nicht aushalten, weil es so wahnsinnig grau ist. Das merke ich manchmal auch schon so ein bisschen. Aber Berlin muss jetzt echt ein bisschen aufpassen auf sich, ist so mein Gefühl. Also ich denke, wir sind dabei, viel zu verlieren gerade. Und ich hoffe, dass die Politik das ernst nimmt und den Menschen eine Lebensgrundlage gibt hier in Berlin. Also damit meine ich natürlich vor allen Dingen die Immobilienpreise. Wir müssen es möglich machen, dass die Menschen, die arbeiten, hier auch leben können. Und das ist das, was Berlin mehr und mehr verliert. Also soziale Räume zu haben, freie Räume, offene Räume zu haben und Wohnungsmöglichkeiten. Also das macht mir wirklich, wirklich Sorge, weil ich glaube, es wird immer mehr klar, dass die Immobilien alles bestimmen, die Immobilienpreise alles bestimmen. Also ob du in ein Café gehen kannst, ob du da länger bleiben kannst, wie viel du für ein Essen bezahlst, wie auch was du für eine Wohnung bezahlst, ob es eine Kita gibt oder nicht oder ob es einen Spielplatz gibt oder nicht. Also und wir müssen einfach gucken, dass wir diese gesellschaftlichen freien Räume für die Menschen aufrechterhalten. Das ist, glaube ich, dringender denn je.
Nochmal so dein persönliches Berlin. Hast du so einen Lieblingskiez?
Ja, ich lebe in Schöneberg und jeder, der in Berlin lebt, der weiß ja, dass man sich aus seinem Kiez nicht wirklich rausbewegt. Man liebt seinen Kiez, man bleibt in seinem Kiez. Hin und wieder reise ich mal nach Prenzlauer Berg und dann ist das echt schön, weil es ist so was ganz anderes. Die Leute sind ganz anders und es ist wirklich wie eine andere Welt, so ein bisschen. Aber das ist das Tolle, dass ich das, dass man das erleben kann, finde ich. Ich war jetzt auch viel in Kreuzberg und Neukölln unterwegs, weil ich mit dem Fahrrad viel nach nach Rummelsburg zu unseren Proben gefahren bin. Und dann kommt man wirklich so mit so anderen Bereichen der Stadt in Kontakt. Und das ist aufregend.
Was steht jetzt im Sommer noch an, Urlaub?
Ja, ich drehe erstmal noch. Ich drehe eine amerikanisch-deutsche Indie-Koproduktion, ein paar Tage in Köln jetzt. Und dann gehe ich nochmal zurück zu Hijack, zu dieser englischen Serie mit Idris Elba. Und dann habe ich Endproben fürs Maxim Gorki. Wir haben Premiere am 21. September mit dem Prozess von Kafka. Also ich bin
auch nochmal so eine Hausnummer. Mein ja. lieber Herr Gesangsverein.
Ja. Gerade ist schön.
Und jetzt am Donnerstag natürlich die Ermittlung.
Ja, im Kino.
Ein Kinofilm.
25. Juli, genau.
Christiane, danke, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir, noch einen schönen Sonntag.